Am nächsten Morgen erwachte ich nur schwerfällig. Meine Knochen waren schwer und meine geistige Regheit hielt sich ebenfalls in Grenzen. Und ich fror. Ich hatte mir in der Nacht lediglich eine dünne Decke über den Leib gezogen und lag im Grunde nackt da. Bei angenehmen Temperaturen wäre dies kein Problem gewesen, doch hier oben in den Anden war es nachts sehr kalt. Lediglich den Drogen hatte ich es zu verdanken, dass ich nicht bereits in der Nacht fror. Ich erinnerte mich an die Asche. Darum warf ich mir nur eine Decke um den Leib, nahm mir meine Hose und ein Hemd und ging hinaus. In dem hinteren Bereich des Hauses stand eine große Tonne mit Wasser. Ich wusch mich ausgiebig, so kalt das Wasser auch war. Der in den Haaren klebende Ton auf meinem Schädel war allerdings ein wirkliches Problem. Ich entschloss mich dazu, meine Haare abschneiden zu lassen. Als ich wieder einigermaßen salonfähig über den Platz ging, schauten mich alle Leute mit einem Lächeln an. Ja, dachte ich, weiß ja auch, dass meine Tonschale auf dem Kopf nicht wirklich viel hermachte. Genau deswegen war ich ja unterwegs. Ich klopfte an die Hütte des alten Vaters, doch außer der Frau und zwei Kinder war niemand da. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich meine Schale loswerden wollte. Ich zeigte auf meinen Kopf und machte schneidende Bewegungen mit den Fingern. Die Kinder kicherten laut und machten mich nach. Ebenfalls lachend nahm mich die Frau an die Schulter und zog mich in die Hütte. Ich betrat den Platz anschließend mit einer Glatze. Brocken für Brocken hatte mich die Frau unter den Augen der Kinder von dem Ton befreit und dabei war kein Haar auf dem Kopf geblieben. Und nun auf dem Platz schauten mich die Leute an, als sei ich ein Fremder. Es war frisch, ja fast kalt auf dem Kopf. Die Sonne schien zwar, wie an den letzten Tagen auch, aber die Intensität reichte nicht aus, um meine Kopfhaut zu wärmen. Ich weiß nicht genau, ob man mir ansah, dass ich am Kopf fror, doch nach einigen Minuten kam plötzlich ein kleiner Junge auf mich zugerannt und gab mir eine Wollmütze. Dankbar schaute ich mich nach dem Urheber dieser Aufmerksamkeit um und fand eine Frau, die an einer Hüttentür stand. Sie war nicht so alt wie die anderen Frauen, vielleicht 30 Jahre alt. Sie hatte lange dunkle Haare und war in einem dunkelgrünen Hemd und einer braunen Korthose eher männlich gekleidet. Doch ich erkannte, dass es eine Frau war. Dafür hatte ich einen Blick. Ich war schließlich auch damals schon lange genug Mann gewesen. Lächelnd nickte ich ihr zu. Sie erwiderte mein Lächeln und verschwand schnell wieder in der Hütte. Wer war das? Und wieso hatte ich sie nicht schon vorher einmal gesehen? Ich war versucht hinzugehen, doch noch bevor ich den ersten Schritt tat, hörte ich eine Stimme, die meinen Namen rief. Es war der alte Vater. Mit einem breiten Grinsen kam er auf mich zu. »Kommen mit«, sagte er und nahm mich an die Schulter. Er schaute auf meinen Kopf und lachte auf. »Du kalt?« »Ja«, sagte ich und hob die Mütze ein wenig empor. »So ganz ohne Haare bin ich es nicht gewöhnt.« »Kommen mit«, wiederholte er und schob mich über den Platz hin zu der Hütte, in der sich mein toter Freund befand. Schon von draußen vernahm ich einige Stimmen, die aus der Hütte drangen. Es waren zu meinem Erstaunen fröhliche Stimmen. Sie lachten und erzählten in ihrer eigentümlichen Sprache. Und als wir hineinkamen, wurden wir herzlich empfangen. Es befanden sich nur die alten Männer in der Hütte. Sie nahmen mich in ihre Mitte und zogen mir die Mütze vom Kopf. Als sie meinen kahlgeschorenen Schädel sahen, lachten sie laut auf und sagten einige Worte zu mir, die ich allerdings wieder nicht verstand. Fragend sah ich zu dem alten Vater hinüber. »Was sagen Sie?« »Sie freuen sich«, sagte er nur und stimmte mit den anderen Männern in das herzliche Lachen ein. Ich konnte nicht anders und lachte einfach mit. Sie befühlten meinen Kopf und schließlich gaben sie mir meine Mütze zurück. Ich setzte sie nicht auf, denn hier drin war es behaglich warm. Es brannten hier einige Öltöpfe und Kerzen. Und erst jetzt fiel mir auf, dass mein Freund von oben bis unten zu den Fußsohlen mit sonderbaren Zeichen versehen war. Ich ging hin und drehte mich fragend zu den Männern um. »Freund fertig, du machen Freund gut«, sagte der alte Vater und kam einige Schritte auf mich zu. »Was bedeutet das? Soll ich ihn etwa wieder salzen?« »Nein, du machen Freund gut. Freund jetzt fertig. Am Abend, wir werden ihn bringen fort«, antwortete der alte Vater. »Und was sind das für Zeichen?«, wollte ich wissen. »Wir geben Schutz mit auf Reise zu den Göttern«, sagte er nur, und nach verließen die alten Männer die Hütte, bis ich schließlich allein mit der Leiche war. Ich trat näher heran und registrierte, dass der Leichnam nicht mehr stank, wie er es zuvor die ganze Zeit getan hatte. Nein, er roch erstaunlicherweise frisch, irgendwie nach Zitrone, wie ich fand. Ich besah mir die Zeichen genauer und erkannte merkwürdige kleine Bildchen, die kunstvoll in so etwas Ähnliches wie Buchstaben verwoben waren. Nur verstand ich wieder einmal Sinn und Zweck nicht, außer dass diese Zeichen meinen Freund wie auch immer schützen sollten. Nach einigen Minuten verließ dann auch ich die Hütte und ging nachdenklich hinüber in meine eigene kleine Hütte, wo ich mich auf mein Bett warf und überlegte, was wohl am Abend geschehen würde. Ich nahm mir erneut den Brief meines Freundes vor und begann ihn noch einmal zu lesen. Angebliche Götter werden vermuten, es sei Betrug im Spiel. Sie werden auf dich einzuwirken versuchen. Und sei also vorsichtig, las ich wieder und wieder. Ich fragte mich, ob ich in der letzten Nacht alles richtig gemacht hatte. Doch was hätte ich anders machen können? Ich hatte mich bemüht, so viel Eigenheit meines Freundes in mich zu denken, wie es mir möglich war. Allerdings hatte ich ihn lange schon nicht mehr gesehen. Was also, wenn meine Bemühungen nicht reichten? Ich stand wieder auf und ging auf den Platz. Einige Frauen saßen auf der Bank, auf der sonst die alten Männer gebetet hatten. Sie schauten mich von oben bis unten an und lächelten. Ich ging hin und gab ihnen zu verstehen, dass ich etwas von diesem herrlichen Tee zu trinken wünschte. Ich hätte Durst. Tatsächlich erhob sich eine der Frauen. Es war die Frau des alten Vaters. Sie nahm mich an die Schulter und schob mich über den Platz. An der Hütte angekommen, wies sie mich an, hier draußen zu warten. Ich sah mich auf dem Platz um. Und da stand wieder diese junge Frau in der Tür einer Hütte und schaute zu mir herüber. Ich nahm allen Mut zusammen und ging hin. Doch was sollte ich sagen? Ich konnte ihre Sprache nicht sprechen und ich konnte nicht davon ausgehen, dass sie die meine sprach. Schließlich stand ich vor ihr. »Hello«, sagte ich in Englisch. »Wieso, weiß ich nicht.« Sofort ergänzte ich die Begrüßung in meiner eigenen Sprache, um sie nicht zu verwirren. »Hallo«, sie blickte nach unten und murmelte etwas, das ich nicht verstand. »Wer bist du?«, fragte ich weiter. Dann kam plötzlich ein kleiner Junge durch die halboffene Tür und drängte sich vor die Frau. Es war der Junge, der mir zuvor die Mütze gegeben hatte. »Sie nicht sprechen deine Sprache«, erklärte er in einem erstaunlich klaren Deutsch. »Wie kommt es, dass du meine Sprache sprichst?«, fragte ich ihn überrascht. Einen Augenblick dachte der Junge nach und antwortete mir schließlich, dass mein Freund ihm einige Worte beigebracht hätte. Ich nickte. »Die Mütze ist wirklich gut, schön warm«, sagte ich dankbar. Der Junge lächelte mich an, dann ging die junge Frau plötzlich hinein. »Ist das deine Mutter?«, fragte ich. »Meine Mutter dort«, sagte der kleine Junge und zeigte auf die Bank, auf der die Frauen saßen. Dabei fiel mein Blick auf die Hütte des alten Vaters. Die Frau des Vaters stand mit einem Krug in der Tür und schaute mich wartend an. Ich lächelte dem Jungen noch einmal zu und ging zu ihr hinüber. Die Frau des Vaters reichte mir den Krug und der Duft verriet mir, dass es dieser Tee war. Ich fragte nach, ob ich alles mitnehmen konnte und sie schob den Krug in meinen Händen von sich. Dies deutete ich als ein Ja. Dann verbeugte ich mich dankbar und ging zurück vor meine Hütte. Ich schaute mich noch einmal nach allen Seiten um, wie ein Raubtier, das Beute gemacht hatte. Dabei sah ich auch zu der Hütte der jungen Frau hinüber. Der Junge war nun ebenfalls verschwunden und die Tür war verschlossen. Dann betrat ich wieder meine einsame, lehmige Hütte.